Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie aus dem vor Vitalität und Lebenszuversicht geradezu vibrierenden Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 6. September 2024. Vielen herzlichen Dank für Ihre Treue, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Loyalität, für Ihre wohlwollende, konstruktive Kritik und für die zahllosen Anregungen, die wir hier entgegennehmen dürfen in dieser inquisitionsfreien Zone. Ja, das sind wir. Hier muss niemand Angst haben, seine Meinung zu haben, bestimmte Gedanken zu formulieren. Jeden Morgen bemühe ich mich ja, da in neue Galaxien des angeblich Unsagbaren vorzudringen. Ja, eben gegen diese Inquisitoren und Schießschartengesichter, dagegen die Fraktion in den ganz engen Unterhosen. Den musste ich jetzt wieder einmal bringen, habe ihn schon lange nicht mehr verwendet. Ein an sich guter Spruch, der doch zur allgemeinen Erheiterung beiträgt. Schön sind Sie da und ohne jegliche Ironie und Übertreibung, ich danke Ihnen von Herzen, dass wir diese Reise hier, diese wunderschöne Expedition gemeinsam unternehmen dürfen. Und das motiviert mich natürlich und das ist ein täglicher Booster, der mir eben auch hinweghilft über die ja manchmal doch etwas kurzen Nächte, aber es hat eben auch etwas für sich, wenn man da um 4 Uhr am Morgen in sein Büro kommen kann, die Zeitungen lesen, auswerten, Kopien machen. Ich habe ja da Ausdrucke, das sind so Gedächtnisstützen, damit ich weiß, von welchem Thema ich mich zum nächsten hangeln muss. Ja, es hat eben etwas auch Befreiendes, wenn man so früh am Morgen hier durch die Geröllhalden der Nachrichten sich hindurch pflügen kann. Und seien Sie auch da versichert, wir werden alles daran setzen, das noch so lange wie möglich durchzuziehen. Und hoffentlich gelingt es uns auch, die Gruppe der Interessierten, ja der Begeisterten, der Fans und auch der kritisch Wohlmeinenden zu vergrößern, damit wir einen Beitrag leisten können für das, was das Wichtigste ist in unserer demokratischen Welt, für das offene Gespräch. Um das geht's ja, nicht um die Rechthaberei. Wir irren uns ständig, selbstverständlich, aber es geht darum, immer wieder die Gesprächsoffenheit, die Vielfalt in der Diskussion aufrecht zu erhalten. Nun, Deutschland im Moment dreht durch. Ich fasse es zum Teil gar nicht, wenn ich da die Zeitungen durchblättere, wie da in apokalyptischen Szenarien gewarnt wird. Und nichts, meine Damen und Herren, nichts geht so zuverlässig und regelmäßig in Deutschland unter wie die Sonne und die Demokratie. Angeblich stellt man nämlich ab auf die Diagnosen der Politiker, der Journalisten, der Politikwissenschaftler, dann sei die deutsche Demokratie akut bedroht. Dummes Zeug! Was wir erleben, sind doch Sternstunden der Demokratie. Sie haben Wahlen, der Wähler spricht. Und ja, oh Wunder, wir fassen es nicht. Er möchte eine Alternative, er ist nicht zufrieden, der Wähler wählt etwas anderes. Das ist die Normalität der Demokratie, nicht die Abschaffung der Demokratie. Aber da merkt man eben, dass Deutschland, das sage ich jetzt mit dem Selbstbewusstsein des Schweizers, dass Deutschland eben eine noch ziemlich junge Demokratie ist. Auf jeden Fall verbeißen sich jetzt alle, konzentrieren sich jetzt alle auf die Vorgänge in Sachsen und Thüringen. Sind das Vorboten von nationaler Bedeutung? Wenn Sie mich fragen, auf jeden Fall, selbstverständlich. Und obwohl die Medien, die Kirchen, die Intellektuellen, die gebildeten Stände, im Grunde die ganze Elite von links bis rechts jetzt seit Jahren die Wähler abschrecken möchte, sagt, auf keinen Fall diese AfD-Wählen, riesige Vogelscheuchen wurden da aufgestellt. Ja, die deutschen Wähler sind offensichtlich unbeeindruckbar durch diese Mahnungen, die sie als das durchschauen, was sie sind, nämlich Schall und Rauch, Hohlheiten, Bravo an den deutschen Wähler. Das ist eine ganz gute Nachricht, dass hier eben der immer wieder für unmündig erklärte Deutsche, vor allem in Ostdeutschland, das sind eben sehr mündige Leute und das sehen sie daran, dass sie nicht alles glauben, was in den Zeitungen steht. Das ist die große Botschaft, die großartige Botschaft des letzten Wochenendes. Man muss allen Parteien gegenüber, das ist auch wichtig, allen Parteien gegenüber kritisch sein. Das ist klar. Aber in der Demokratie gilt, wenn die Bürger unzufrieden sind, dann haben sie das Recht, müssen sie das Recht haben, eine andere Partei zu wählen, auch die Partei, die den Journalisten und den jetzt Regierenden nicht gefällt, die Normalität der Demokratie. Aber zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lese ich heute, also diese fürchterliche, diese finstere AfD, die habe nun eine Sperrminorität in Thüringen und die werde sie zur Erpressung nutzen, die Macht zur Erpressung nutzen. Was ist denn das für ein Ausdruck? Hat doch nichts mit Erpressung zu tun, wenn eine legitim gewählte Partei gemäß ihrem Mandat, gemäß ihrer Verpflichtung auch gegenüber dem Wähler, wenn sie sagt, nein, wenn wir nicht einverstanden sind mit dem, was passiert, wenn man uns schon nicht an die Regierung lässt, obwohl wir die größte Partei sind, dann haben wir den Auftrag als Opposition, das zu verhindern, was aus unserer Sicht falsch ist. Das hat nichts mit der Erpressung zu tun, das ist die Demokratie. Also diese deutschen Journalisten haben keine Ahnung, was die Demokratie ist. Sie reden die ganze Zeit von Demokratie, aber eben sie meinen am Schluss nur sich selber. Und das BSW wird da gleich im ähnlichen Atemzug genannt und zwar mit der begrifflich weltuntergangsmäßigen Zuschreibung, sie werden nun, also AfD und BSW vereint das Ziel, die liberale Demokratie zu unterminieren. Nein, das ist das, was die Journalisten hier machen, eine FAZ. Sie unterminiert die liberale Demokratie, indem sie eine Stimmung heraufbeschwört, in der es angeblich verboten sein soll, bestimmte Parteien zu wählen. Im Grunde ist die Ansage der deutschen Medien und weiten Teilen der Politik, der Intellektuellen, der Künstler, in den letzten Jahren darauf hinausgelaufen, den Deutschen zu predigen, dass es keine Alternative geben darf. Darf keine Alternative geben, keine Auswahl. Ihr müsst die wählen, die es schon gibt. Die, die in den letzten Jahrzehnten schon die Macht unter sich vermauschelt haben. Die müsst ihr wählen. Und das ist gefährlich, wenn Sie als Zeitung den Eindruck erwecken möchten, dass es verboten ist, eine Auswahl zu treffen. Wenn Sie so tun, als sei die, die sich zur Wahl stellen, und eben nicht passen, da diesen Kommentargenerälen, diesen Meinungsadmiralen und Meinungsfürsten, dass das gewissermaßen Verbrecher sind. Und jeder, der die wählt, ist auch schon ein halber Verbrecher. Das ist die Unterminierung der Demokratie. Denn die Demokratie, ich wiederhole das gerne, ist die Staatsform der Alternativen. Und eben nicht die alternativlose Demokratie à la Merkel. Erster BSW-Spitzenpolitiker verlangt Prüfung von AfD-Verbot. Das ist interessant. Das hat die Junge Freiheit gestern noch gemeldet. Kehrtwende des BSW, nachdem man in Thüringen die Brandmauer gegen die AfD nach dem Wahltag doch hochzieht, verlangt ein mächtiger Landeschef plötzlich sogar die Prüfung eines AfD-Verbots. Ja, ist ja auch wunderbar. Diese demokratischen Resultate, dieses Parteienbeben, diese Verschiebungen, Normalität der Demokratie, das muss man unterstreichen, die entstellen jetzt auch da das Politpersonal zur Kenntlichkeit. Es bewegt sich etwas, es rumpelt, es gibt viel Stress, viel Hysterie, viel Übertreibung, aber am Ende des Tages ist das alles eine gute Entwicklung, weil dieses festgefahrene, breiige Kartell, dieses Politkartell, ja, das kann jetzt einfach nicht machen, was es will. Und da über die Köpfe der Leute hinweg, wie es eben immer mehr Deutsche so empfunden haben, zu Recht empfunden haben, die können nicht einfach machen, was sie wollen. Und der Leistungsausweis, dieser Elite in Deutschland. Ja, der ist jetzt nicht wahnsinnig berauschend. Wenn Sie die Wirtschaftsnachrichten anschauen, wenn Sie die Kriminalitätsmeldungen anschauen, wenn Sie die generelle Entwicklung Deutschlands anschauen. Und das ist nicht etwas, was einfach nur der Ampel zugeschrieben werden darf. Wenn Sie zum Beispiel die wirtschaftlichen Abwärtstendenzen, die Verbürokratisierung, die Steuerbelastungen und so weiter anschauen, dann geht das sehr, sehr weit zurück, schon in die Ära von Helmut Kohl, dem damaligen CDU-Kanzler, der ja auch nicht ein reiner Marktwirtschaftler war, sondern der natürlich versuchte, in seinem voluminösen, sesselfüllenden Auftritt unterschiedliche Tendenzen in sich zu vereinigen, der ja gewissermaßen versucht hat, ganz Deutschland, und das sage ich mit Respekt, zu verkörpern, sich einzuverleiben gewissermaßen, um in dieser Metaphernwelt zu bleiben. Aber Helmut Kohl hat eben auch Entwicklungen zugelassen, die ja dann von Kanzler Schröder zum Teil wieder korrigiert wurden mit seiner Agenda-Politik. Also die Wurzeln der Missstände heute in Deutschland, die gehen weiter zurück und die können nicht einfach nur der Ampel in die Schuhe geschoben werden, wie das heute etwas kurzschlussartig macht. Und deshalb sind hier auch, sagen wir einmal, tiefgreifende Reformen nötig. Das heißt, Sie müssen einfach den Staat zurückbinden, Sie müssen die Steuern runterfahren, Sie können nicht immer mehr Steuern bringen. Das ist übrigens auch das Problem meines Erachtens dieses BSW. Ich teile viele Positionen von Frau Wagenknecht, finde die richtig, wenn sie sagt, wir müssen die Grenzen schützen, wir können da nicht einfach auch die sozialstaatlichen Leistungen in der ganzen Welt herum, Weltgeschichte verteilen, wir müssen mit Russland eine friedliche Lösung anstreben. Das sind alles vernünftige Dinge, die sie sagt, aber bei der Wirtschaftspolitik, da läuft es mir dann kalt den Rücken hinunter, weil das ist natürlich orthodox links. Da merkt man, dass sie halt von links außen kommt. Das ist ja auch nicht verboten, darf man auch. Aber diese linke Wirtschaftspolitik, die ist diskreditiert. Das wird jetzt in den deutschen Medien interessanterweise gar nicht so beschrieben, weil man versucht, vermutlich dieses BSW auch etwas als Bollwerk gegen die AfD aus und aufzubauen und aufzublähen. Und in der Frankfurter Allgemeinen habe ich heute auch gelesen, also die wird schon automatisch fast in ein Bündnis mit der CDU hineingezogen. Aber das wäre natürlich jetzt aus meiner Sicht eine ziemlich kühne Angelegenheit, ein gewagter Ritt sozusagen. Denn außenpolitisch, und dieses Thema hat ja Frau Wagenknecht zu ganz großen Priorität erklärt, eben ja Ami go home gewissermaßen, Distanz zu den Amerikanern, zum transatlantischen, stärkere Mittelposition zwischen Russland und dem Westen, vielleicht sogar eher etwas mit Russland, Sympathien. Ja, das ist ja das Gegenteil der Kiesewetter-CDU. Und der Herr Kiesewetter hat sich auch bereits mit ziemlich giftigen Spitzen gemeldet, um da diese Zusammenschlüsse allenfalls zu verhindern. Also sehr interessant, alle schauen jetzt darauf, wer mit wem zusammengeht, weil das wird dann zum Lackmustest. Das ist dann sozusagen der Offenbarungseid. Und die AfD scheint mir da in einer ganz guten Position zu sein, weil sie ist die Partei, die meines Erachtens am stärksten bei ihrem Programm bleibt, die Kraft hat, bei ihrem Programm zu bleiben. Ich habe übrigens gestern Abend noch einmal das AfD-Parteiprogramm gelesen. Ich empfehle allen, die jetzt da mit den immer stumpfer werdenden Nazi-Keulen und Faschismus-Keulen um sich hauen, einmal dieses Parteiprogramm anzuschauen. Und da soll mir mal ein Historiker erklären, was das jetzt also mit der Zeit von 1933 bis 1945 zu tun hat. Das sind einfach erbärmliche geschichtsblinde, verzweifelte Hilflosigkeiten. Offensichtlich haben diese AfD-Kritiker keine besseren Argumente. Sie haben keine Argumente. Sie können nur noch schnappatmend Hitler rufen. Und Hitler, ich möchte das gerne an dieser Stelle betonen, der deutsche Diktator hat sich vor 79 Jahren in einem Bunker in Berlin das Leben genommen. Er ist nicht mehr das ganz große Problem. Und man könnte ja annehmen, dass die sonst sich für so unglaublich kritisch haltenden deutschen Journalisten diesem Hitler-Narrativ in der Gegenwart etwas skeptischer begegnen würden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe noch mal geschaut, wo würde ich eigentlich die AfD angreifen? Wo würde ich sie versuchen, in Verlegenheit zu bringen, wenn ich jetzt ein Bürgerlicher, ein FDP, ein Kritiker wäre der AfD? Und ich muss Ihnen sagen, aufgrund des Parteiprogramms ist es nicht so ganz einfach, weil dieses Parteiprogramm nun also wirklich sozusagen eine Kernfusion darstellt zwischen dem, was vielleicht eine CDU vor 30, 40 Jahren vertreten hat, vielleicht etwas der konservativere Flügel der CDU, und dann ist das angereichert mit Elementen, die direkt aus der Schweiz, aus dem Parteiprogramm einer SVP übernommen sind, zum Beispiel das Bekenntnis zur Souveränität, zur Volkssouveränität, dass man also die Wähler in der Schweiz, auch die Stimmbürger, achten muss. Das sind die Chefs im Land und nicht da diese eingebildeten Herrenreiter in Berlin, also diese. Das ist wichtig, dann die direkte Demokratie, die man stärker machen möchte, ein vernünftiges Verhältnis zur Europäischen Union, das sind ja nicht extreme Forderungen, die da aufgestellt werden, ganz im Gegenteil, die AfD sagt, wir wollen eine besser organisierte EU haben, und wenn sie das nicht schafft, sich zu reformieren, dann müsste man präventiv austreten, um auf demokratischem Weg eine eher als Freihandelszone gebildete EU dann noch einmal neu zu erfinden. Dann in der Außenpolitik könnte man vielleicht am ehesten gewisse Angriffsflächen finden, wobei im Parteiprogramm sind auch klare Bekenntnisse zur Westbindung drin. Also die Behauptung, dass da die AfD mit wehenden Fahnen in Richtung Osten marschiert, sozusagen an einer 1. Mai-Parade mitmachen möchte auf dem Roten Platz. Also solche Darstellungen scheinen mir stark übertrieben. Also in Deutschland ist die politische Szene, die Medienszene mit heilloser, hysterischer Verlorenheit dabei auszugrenzen. Die Ausgrenzeritis greift um sich, die CDU grenzt die AfD aus und das BSW grenzt die aus und das BSW wird auch ausgegrenzt und am Schluss grenzen sich alle gegenseitig aus und verschanzen sich hinter ihren Brandmauern. Das Einzige, was nicht ausgegrenzt wird, das sind kriminelle Migranten, kriminelle Einwanderer. Und deshalb haben wir immer wieder diese fürchterlichen Nachrichten, wie jetzt heute Morgen auch wieder. Polizei erschießt 18 Jahre alten mutmaßlichen Islamisten, der gemäß Darstellung der Kronenzeitung der Polizei sogar bekannt war. Man wusste, dass das ein Islamist ist. Und jetzt hat der da in München, wollte er gegen eine jüdische Institution vorgehen, hat da um sich geschossen. Ich glaube, auch ein Polizist ist da schwer verletzt worden. Ich meine, das sind ja unglaubliche Zustände. Anstatt sich da in dieser Selbstausgrenzung zu zerfleischen, sollte man eben solche Leute ausgrenzen. Die sollten nicht nach Deutschland kommen. Und da drängt sich die Frage auf, wie unfähig ist eigentlich der deutsche Verfassungsschutz? Wie unfähig ist dieser deutsche Verfassungsschutz, dem es nicht gelingt, solche Zustände zu verhindern? Für was haben sie einen Verfassungsschutz? Damit man eine Rentnergang, da der Reichsbürger, überwacht, aber diese jugendlichen Gewalttäter, die können da sozusagen im freien Personenverkehr ein- und ausgehen, obwohl sie der Polizei noch bekannt sind. Wo ist da eigentlich der Verfassungsschutz, meine Damen und Herren? Wo ist da diese scharfäugige Frau Faeser, der ja sonst nichts entgeht? Ich meine, da schleichen ja sozusagen, beziehungsweise paradieren, marschieren ja Legionen offenbar von solchen Gewalttätern ein. Es vergeht kein Tag ohne eine Gewaltaktion, hat man den Eindruck. Also wie unfähig ist da eigentlich der Verfassungsschutz? Wolfgang Bosbach hat in einer Talkshow bei Maybrit Illner nun auch die Ausgrenzung der AfD befördert. Das ist ein Mantra. Ich frage mich, warum die das so betonen, wie ein Schwimmabzeichen vor sich hertragen. Vielleicht wird das einfach erwartet in Deutschland, dass sie sich da ausgrenzen müssen. Und wenn alle sich ausgrenzen müssen, muss ich es auch machen, sonst fallen sie in Ungnade in der guten Gesellschaft. Gute Nachrichten, so fertig gejammert und geklagt und kritisiert. Gute Nachricht in der Frankfurter Allgemeinen heute Morgen. Die deutsche Wirtschaft ist besser als die Schlagzeilen erahnen lassen, jetzt vor allem natürlich auch vor dem Hintergrund dieser unglaublichen Krise von VW. Das ist also wirklich fast ein Sinnbild des Niedergangs des Industriestandorts Deutschland. Dazu wäre viel zu sagen, nur ein Satz zu VW. Aufs Wesentliche eingedampft. 70 Jahre Staatsnähe sind zu viel. Dieser Konzern ist auch und gerade deshalb in Schwierigkeiten, weil er von der Politik mitgesteuert wird. Und das ist der Grund, warum auch diese Managementfehler gemacht wurden. Denn man muss sich immer die Frage stellen, wer ist denn eigentlich der Eigentümer? Und die Politik greift ja ganz tief hinein in diesen VW-Konzern. Und das habe ich jetzt in keiner Analyse gelesen. Aber VW ist nicht ganz Deutschland. Mir blutet das Herz, mir tut's weh. Ich komme jetzt gerade aus China zurück und in China gibt's noch sehr viele VWs auf den Straßen, aber eben auch immer mehr chinesische Autos. Und die Chinesen machen es natürlich wahnsinnig. Wir haben solche Fabriken angeschaut. Auf gewaltigen Flächen. Roboterisiert, computerisiert, künstliche Intelligenz, dann Facharbeiter, fast in Raumanzügen, gehen die durch diese futuristischen Produktionslandschaften, sehr, sehr eindrücklich. Und da muss Deutschland aufpassen. Und ich hoffe, dass es die Deutschen schaffen, dass es diese glorreichen Konzerne wie VW schaffen, da nochmal die Kurve zu kriegen. Aber eben, VW ist nicht ganz Deutschland. Es gibt gute Nachrichten, die FAZ schreibt. Die deutschen Maschinenbauer halten ihr Heimatland für den attraktivsten Forschungsstandort der Welt. Und die Industrieunternehmen haben sich im Juli den zweiten Monat in Folge mehr Aufträge gesichert. Also die sogenannten KMUs, die kleineren und mittleren Unternehmen, von denen es in Deutschland sehr viele gibt. Sie kennen sie nicht, die Hidden Champions, die Weltmarktführer sind. Und das sind die Firmen, ich habe sie schon mal gesagt, die verdienen aus meiner Sicht den Wirtschaftsnobelpreis. Parallele Regierung, wie der Drahtzieher hinter Zelensky an Macht gewinnt. Ja, Auflösungserscheinungen in der ukrainischen Regierung und der deutsche Politikwissenschaftler Andreas Heinemann Grüder von der Uni Bonn hat im Fokus sehr interessant Folgendes gesagt, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit im Modus operandi zwischen Putin und Zelensky. Für Heinemann Grüder ist der Regierungsumbau auch Ausdruck einer wachsenden autoritären Tendenz der ukrainischen Führung um Zelensky. Das Kabinett sei vollkommen abgegrenzt von der Präsidialverwaltung. Dadurch würden Sollbruchstellen sichtbar. Zelensky sei nur noch von einem kleinen Beraterkreis umgeben. Ich weiß nicht, ob Paul Ronsheimer, der größte lebende Zelensky-Verherrlicher, ob der das gelesen hat. Aber wenn nein, dann oder wenn Sie ihn kennen, bitte leiten Sie das an ihn weiter und an all jene, die tatsächlich immer noch die Ukraine für die Schweiz des näheren Ostens halten, sozusagen für das Inbild und die Avantgarde von Freiheit und Demokratie, das ist sie nicht. Und wenn wir schon bei der Demokratie sind, dann fällt Folgendes auf. In Frankreich ist Michel Barnier von Präsident Macron zum neuen Ministerpräsident erklärt worden. Michel Barnier gehört der Partei Les Républicains an. Die Républicains sind die ganz großen Wahlverlierer in den letzten französischen Parlamentswahlen gewesen. Gewonnen haben die Linken. Jetzt müsste man ja annehmen, in einer Demokratie kann die stärkste Partei die Regierung bilden. Aber nein, in der Demokratie Frankreich hat der Präsident den Linken verboten. Und jetzt nimmt er einfach einen Premierminister einer schwachen Partei. Ja, wo ist jetzt hier die Demokratie? Mit anderen Worten, auch im Westen und gerade im Westen ist nicht überall Demokratie drin, wo Demokratie draufsteht. Der Papst Franziskus in Indonesien hat mir schon oft kritische Überlegungen gemacht, wenn ich an den Papst denke. Aber er ist in der heutigen Welt für mich eine dringend nötige Persönlichkeit, eine ganz wichtige Figur, weil der Papst eben immer wieder auch sehr unbequeme Aussagen zum Frieden macht und etwas ausspricht, was mir auch am Herzen liegt, nämlich, dass wir doch aufhören sollen, uns in diesen sterilen, fürchterlichen Kalten Krieg da hinein zu stilisieren. China-Afrika-Gipfel, ja, die Chinesen machen es eben schlauer als die alten westlichen Kolonialmächte mit ihrer Seidenstraße, die sie da sozusagen in wirtschaftlicher Akribie und Freihändler Tüchtigkeit sozusagen ausfalten und ausrollen. Eine Seidenstraße, die eben nicht einhergeht mit diesem, vor allem im Westen natürlich praktizierten Werteexport, da mit diesem politischen Weltbeglückungsanspruch. Den Chinesen ist es egal, wie ein Land regiert wird. Sie wollen einfach Geschäfte machen, ganz wichtig. Also eine interessante Entwicklung, eine große Chance auch natürlich diese BRICS-Staaten, jetzt auch diese Vervielfältigung der Welt, dass da eine eben multipolare Welt, das ist ein bisschen ein aufgeblasenes Wort, eine vielfältigere Welt entsteht, ist für die Schweiz eine große Chance, wäre für Deutschland eine Riesenchance. Ich meine, Deutschland hat ein so hohes Ansehen, auch in der dritten Welt, bei all diesen Ländern. Warum? Weil weil die Deutschen nicht die Amerikaner sind, weil die Deutschen natürlich auch als ehemalige Supermacht, als ehemalige Großmacht, jetzt aber als gescheiterte Großmacht, in zwei Weltkriegen gescheiterte Großmacht, keine Bedrohung mehr darstellt. Und die Deutschen haben das früher genauso schlau gemacht wie die Chinesen, nämlich nicht mehr mit Panzern und Kanonenbooten und Flugzeugträgern die Welt erobern und beglücken zu wollen, sondern mit ihren großartigen Produkten. Von China lernen, anstatt sich überheblich an China die Schuhe abzuputzen. Und natürlich läuft in China vieles nicht so, wie wir es gerne hätten. Die Thematik der Uiguren, die Thematik in Tibet. Ja, das darf man ja auch aussprechen. Aber es gibt eben auch anderes, das hochgradig bewundernswert ist. Pavel Durov, der Telegram-Gründer, hat sich erstmals öffentlich geäußert zu seiner Verhaftung. Er sagt, er sei entsetzt und erstaunt darüber, dass ihn die französischen Behörden da persönlich verhaftet hätten. Warum man nicht die Firma zuerst entsprechend behelligt hätte, denn er sei bereit natürlich zu helfen, wenn es da Unstimmigkeiten, Ungereimtheiten bei Telegram gäbe. Selbstverständlich, die Firma sei schnell gewachsen und deshalb sei auch nicht alles da voll im Griff. Kickl, weil er euch versteht, gemeinsam Kanzler, ihr seid der Chef, die FPÖ hat ihre Plakatkampagne in Österreich veröffentlicht und mir gefällt vor allem der Spruch, ihr seid der Chef. Und ich bilde mir ein, ich sei etwas der Urheber dieses Spruchs. Sie erinnern sich an diese Sendung Hart aber fair, als ich mich da auf eine wunderbar entspannte Art und Weise mit dem Ralf Stegner etwas gestritten habe und ihm erklären musste, nach der Volksabstimmung gegen die Masseneinwanderung in der Schweiz, dass eben nicht hochbezahlte Berufspolitiker wie er in der Demokratie der Chef sein, sondern eben die Bürger seien der Chef. Und diesen Gedanken, den scheine ich jetzt da verwirklicht zu sehen in dieser Plakatkampagne von Herbert Kickl und der FPÖ. Ihr seid der Chef, das stimmt und das ist auch eine intelligente Ansprache, denn zu viele Politiker benehmen sich eben so in der Demokratie, als seien sie der Chef. Dabei sind sie ja nur die Mandatierten, die Beauftragten. Der Chef ist der Souverän und er erinnert daran, ist eine kluge Plakatkampagne der FPÖ. In Österreich gibt noch zu reden, dass die Sommergespräche im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im ORF, offenbar 35 Mitarbeiter haben, die daran beteiligt sind. Das wird als Verschwendung empfunden. Und in München öffnet eine Ausstellung zu Pussy Riot, das ist diese Punkband, die da mit Russland in den Clinch gekommen ist, weil sie in der Christ-Erlöser-Kathedrale eine ja etwas obszöne Performance gemacht haben. Und mich stört an diesem Pussy Riot, dass das so hochstilisiert wird. Denn ich habe das auch sehr fragwürdig gefunden damals, dass diese Punkband in dieser orthodoxen Kirche, einer der wichtigsten von Moskau, vielleicht der wichtigsten, aufgetreten ist. Einer Kirche, die übrigens von Stalin zerstört wurde, weil die Bolschewisten, die Stalinisten, die Kommunisten wollten ja die Religion ausmerzen. Und Putin hat diese Erlöserkirche wieder aufgebaut, auch als Respektsbezeugung gegenüber der großen Glaubenstradition der Orthodoxie, die ja auch an der Wiege der russischen Staatsgründung steht. Und wissen Sie, das ärgert mich sowieso, wie man es heute in den Medien verklärt, gilt ja fast schon als nobelpreiswürdige Leistung, wenn du das Christentum verhunzt oder eben die orthodoxe Kirche. Aber wehe, du sagst irgendetwas gegen den Islam, dann bist du schon mit einem Bein fast im Gefängnis. Das zeigt auch eine gewisse Wurzelvergessenheit, eine Wurzellosigkeit unserer Gesellschaft. Ich sehe nichts Positives darin, wenn man Kirchen, Städten auch der intimen Kommunikation, wo Menschen sozusagen mit dem aus ihrer Sicht Höchsten in Verbindung treten möchten oder das in irgendeiner Art und Weise verehren, dass man dort mit solchen primitiven Performances auftritt. Jetzt wird das da offenbar in München verherrlicht. Urknall für Deutschland, das letzte Thema dieser Sendung, Beat Gigi mit einem großartigen Kommentar in der aktuellen gedruckten Ausgabe. Ich werde diesen Artikel auch bringen in der Deutschland-Ausgabe. Sehr interessant, wie er da mit Aussagen von Gunter Schnabel, dem Ökonomieprofessor aus Leipzig, die deutsche Situation analysiert. Kritisch, aber eben auch zuversichtlich, wie es sich für die Weltwoche gehört. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily international für heute Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ein tolles Wochenende. Bleiben Sie auf unserem Kanal. Ich werde noch viele Beiträge aus China von meinen Reiseeindrücken Ihnen schicken können. Für mich ein Augenöffner, und es zeigt eben, dass außerhalb unserer angestammten Biotopen, hinter den Brandmauern, sich Welten unbegrenzter Möglichkeiten eröffnen. Das ist das Schöne heute. Und auch in Deutschland, diese Verwerfungen, dieser ganze Stress, letztlich ist das eine positive Entwicklung. Das ist eine Krise, aus der Deutschland, auch Deutschlands Politik, darauf können wir eine Wette abschließen, mit Sicherheit gestärkt hervorgehen wird. Merci vielmals.